Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz Podcasts. Ich bin Dr. Ingo Max Leipelt und ich begrüße Sie herzlich. Bevor wir ins Thema einsteigen, ein Gedanke vorweg, der mich schon seit längerem beschäftigt, seitdem ich diesen Podcast hier produziere. Wer kann schon sagen, ob die Gedanken, die Sie im Kopf haben, während Sie diesen Podcast hören, dieselben sind, die ich im Kopf hatte, als ich ihn produziert habe? Wir sind verschieden, Sie und ich, und die Art unserer Bewusstseine sind so unterschiedlich wie zwei Sterne am Ende des Universums. Und doch, was auch immer auf der langen Reise meiner Gedanken durch das Labyrinth der Elektronik bis zu Ihrem Verstand verloren gegangen ist, ich glaube, Sie verstehen mich. Und Sie glauben, Sie verstehen mich. Unsere Köpfe haben sich berührt, wenn auch nur kurz und unvollkommen. Lässt dieser Gedanke das Universum nicht ein bisschen freundlicher, ein bisschen heller, ein bisschen wärmer und ein bisschen menschlicher erscheinen? Ich denke, wir leben für solche Wunder. Doch nun zurück zum eigentlichen Thema unseres Podcasts. Heute widmen wir uns einem Thema, das für viele von uns im beruflichen Alltag von großer Bedeutung ist, der Gesundheit im Büro. Immer wieder hört man von möglichen Gesundheitsrisiken, die mit dem Arbeitsplatz in Verbindung stehen. Doch was sind Fakten und was sind lediglich Mythen? In dieser Episode werden wir uns eingehend mit der Frage beschäftigen, ob man tatsächlich durch das Büro krank werden kann. Dabei werfen wir einen Blick auf wissenschaftliche Erkenntnisse, analysieren verbreitete Überzeugungen und geben konkrete Tipps, wie man seine Gesundheit am Arbeitsplatz optimal schützen kann. Bleiben Sie also dran, um Klarheit über dieses oft diskutierte Thema zu erhalten. Beginnen wir mit einer Frage, die mich auch in meiner Arbeitspraxis immer wieder beschäftigt: Sind Klimaanlagen ungesund? Das Thema Klimatisierung von Bürogebäuden wird unterschiedlich und oft auch sehr emotionsgeladen diskutiert. Dabei wird der Begriff Klimaanlage umgangssprachlich für unterschiedliche raumlufttechnische Anlagen, sogenannte RLT-Anlagen, genutzt. Zwei Meinungen stehen sich da diametral gegenüber. Zum einen, Klimaanlagen, RLT-Anlagen sind gesundheitsschädlich und zum anderen, Klimaanlagen, RLT-Anlagen steigern den Komfort am Arbeitsplatz. Im Vergleichsstudien beurteilten Beschäftigte die Klimasituation folgendermaßen. 50% der Beschäftigten in natürlich belüfteten Gebäuden sind mit dem Raumklima unzufrieden und in klimatisierten Gebäuden 60%. Als Verbesserungswünsche werden am häufigsten höhere Luftfeuchtigkeit und mehr Frischluft genannt, unabhängig davon, ob das Gebäude klimatisiert ist oder nicht. Weiterhin sind mehr als 40% der Beschäftigten unzufrieden mit dem Geräuschpegel der Klimaanlage. Häufig wird auch über Zugluft und schwankende Temperaturen geklagt. Auch kalte Luftströme aus Klimaanlagen können zu Beschwerden führen. Grundsätzlich ist deshalb bei hohen Außentemperaturen eine maximale Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur von 6 bis 8 Grad Celsius zu empfehlen. Das gilt übrigens auch für Klimaanlagen in Autos. Vollklimaanlagen, wie sie meist in größeren Bürogebäuden und Hochhäusern zu finden sind, verfügen über die Komponenten B- und Entlüftung, Kühlung, Erwärmung sowie B- und Entfeuchtung. Bei nicht vorschriftsmäßigem Betrieb solcher Anlagen können gesundheitsgefährdende Belastungen auftreten. Im Befeuchterwasser, in Filtern und Luftführungen der Anlage können sich unter bestimmten Voraussetzungen Mikroorganismen stark vermehren. Obwohl Untersuchungen der Berufsgenossenschaften gezeigt haben, dass Keime selbst in stark belasteten Anlagen nicht in der Büroraumluft nachgewiesen werden konnten, müssen Klimaanlagen regelmäßig gewartet werden, um Gesundheitsgefahren so weit wie möglich zu minimieren. Klimaanlagen sollten daher nur dann eingesetzt werden, wenn eine freie Fensterlüftung nicht ausreichend ist oder nicht in Frage kommt, zum Beispiel in großen Büros oder in Büros, die an lauten, abgasreichen Straßen liegen. Sonst ist eine isolierte Luftbefeuchtung angezeigt, wenn sie aus produktionstechnischen Gründen wirklich notwendig ist. Sollte die Einrichtung einer raumlufttechnischen Anlage mit Luftbefeuchtung oder der Einsatz eines mobilen Befeuchtergerätes nicht vermeidbar sein, ist auf jeden Fall einer Dampfbefeuchtung der Vorzug zu geben, da die hygienischen Standards bei dieser Art der Luftbefeuchtung leichter eingehalten werden können. Im Büro, wie auch im Haushalt, gehört eine Vielzahl chemischer Substanzen und Zubereitungen zum Alltag, zum Beispiel Klebstoffe, Korrekturflüssigkeiten, Tinten und Farbstoffe, Textmarker, Reinigungsmittel sowie Verbrauchsmaterialien von Druckern und Kopiergeräten, Toner. Aus der bloßen Präsenz von Stoffen in der Raumluft lässt sich nicht unmittelbar auf Risiken für die dort tätigen Menschen schließen. Im Regelfall zeigt eine Analyse der Büroluft nur äußerst geringe Mengen Spuren von Gefahrstoffen. Für die Beurteilung einer möglichen Gesundheitsgefährdung ist es daher wichtig, ein konkretes Bild von der Belastungssituation zu gewinnen und dieses den Betroffenen zu vermitteln. Um bei einer Exposition gegenüber Gefahrstoffen die potenziell gesundheitsschädigende Wirkung bewerten zu können, werden in der Regel Grenz- oder Richtwerte herangezogen. Gibt es nun Gefahrstoffe im Büro? Innenraumarbeitsplätze, zum Beispiel Bürobereiche, unterliegen hinsichtlich der Luftschadstoffbelastung nicht den Regelungen des Gefahrstoffrechts, insbesondere zu Arbeitsplatzgrenzwerten. Es gibt für Arbeitsräume und Arbeitsplätze in Gebäuden keine umfassend rechtsverbindliche Regelung für Qualitätsanforderungen an die Innenraumluft. Es existiert jedoch eine Anzahl von Beurteilungswerten, die je nach Autorin bzw. Autor unterschiedlich bezeichnet werden. Zum Beispiel Richtwerte, Orientierungswerte, Zielwerte, Vorsorgewerte, Auffälligkeitswerte und in ihrer fachlichen Herleitung und rechtlichen Bedeutung erheblich variieren. Grundsätzlich sind toxikologisch begründete Werte von statistisch definierten Referenz- oder Hintergrundwerten zu unterscheiden. Das Ziel toxikologisch abgeleiteter Richtwerte für Innenräume ist es, den Anwendenden in der wissenschaftlich und behördlichen Praxis einen numerischen Wert an die Hand zu geben, welcher auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Aus diesem soll erkennbar sein, ab welcher Konzentration des betrachteten Stoffes in der Innenraumluft eine Gesundheitsgefahr für die Raumnutzenden nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Wenn nun Beschäftigte über gesundheitliche Beschwerden klagen und als Ursache Gefahrstoffe im Büro vermuten, ist eine differenzierte Beurteilung nötig. Eine ausgeprägte Bedeutung kommt der Darstellung von Risiken zu. Sie lassen sich nur oft mit statistischen Mitteln umschreiben. Für diese Risikobewertung möglicher Gefahren lassen sich die genannten Richtwerte zur Risikoabschätzung heranziehen. Für die in Büroräumen übliche unbeabsichtigte Exposition werden die Anforderungen an Arbeitsstätten in der Arbeitsstättenverordnung weiter konkretisiert. Hier wird die Forderung nach gesundheitlich zuträglicher Atemluft aufgestellt. Das muss auch Belästigungen durch unangenehmen Geruch weitestgehend ausschließen. Die Wahrnehmungsschwelle für viele Gerüche liegt weit unterhalb der entsprechenden Luftgrenzwerte. Betreibt man eine extrem aufwendige Analytik, lassen sich verschiedene flüchtige Kohlenwasserstoffe in nahezu jedem Büro wie auch im häuslichen Bereich qualitativ nachweisen. Ursächlich können hierfür Ausdünstungen sein, zum Beispiel aus Baustoffen, Farben, Bodenbelägen, Geräten und Mobiliar. Auch aus den üblichen Arbeitsmitteln wie Faser- oder Tintenstiften, Korrekturflüssigkeiten, Klebern und Flüssigkeitsmarkern können Lösungsmittel entweichen. Die Konzentration dieser Stoffe in normal gelüfteten Büroräumen sind in der Regel jedoch so gering, dass nicht von einer Gefahrstoffbelastung gesprochen werden kann. Selten lösen verschiedene Inhaltsstoffe von Klebern und ähnlichen Büromaterialien bei häufigem Kontakt und entsprechender Disposition allergische Reaktionen aus, zum Beispiel in Form von Hauterscheinungen. Sensibilisierungen auf bestimmte Arbeitsstoffe lassen sich durch geeignete Testmethoden in der Regel gut nachweisen. Der Allergieauslöser sollte dann auf jeden Fall gemieden oder beseitigt werden. Kann Papier krank machen? Eine einheitliche Charakterisierung von Papier ist gar nicht möglich. In bestimmten Papiersorten und Recyclingpapieren bzw. deren Stäuben können verschiedene Gefahrstoffspuren vorhanden sein. Konkrete Hinweise auf eine substanzielle gesundheitliche Gefährdung von Büroangestellten beim Umgang mit üblichen Büropapieren konnten bisher nicht ermittelt werden. Eine besondere Substanz ist das Bisphenol A. Bisphenol A zählt zu einer Gruppe von Substanzen, die hormonähnlich, unter anderem östrogenartig, wirken können. Diese Substanz wird als Farbbildner in sogenannten Thermopapieren für Thermodrucker und Faxgeräte eingesetzt. Thermopapier muss aber seit dem 2.1.2020 weniger als 0,02 Gewichtsprozent Bisphenol A enthalten, sonst darf es gar nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Was versteht man unter Feinstaub und Nanopartikeln? Staub ist ein natürlicher Bestandteil der Luft und somit überall vorhanden. Man unterscheidet zwischen Großstaub, der für das Auge sichtbar ist, und Feinstaub, der aus sehr kleinen, nicht sichtbaren Partikeln besteht. Luftgetragener Staub wird über den aerodynamischen Partikeldurchmesser definiert. Es wird folgendermaßen unterschieden. Einatembarer Staub, sogenannter E-Staub. Dieser Staub kann durch den Mund in die Nase eingeatmet werden. Thorakaler Staub. Dieser Staub gelangt über den Kehlkopf hinaus in die Luftröhre und in die unteren Atemwege. Luftröhre, Bronchien, Bronchiolen. Und dann der sogenannte alveolargängige Staub, A-Staub. Er dringt in den Alveolarbereich, Lungenbläschen vor. Und der alveolargängige Staub gilt allgemein als Feinstaub. Feinstaub wird über große Entfernungen transportiert, kann eingeatmet und somit zur Beeinträchtigung der Gesundheit führen. Ein mögliches Gefährdungspotenzial durch ultrafeine Partikel für Beschäftigte am Arbeitsplatz wird derzeit diskutiert. Allerdings ist die Messung solcher Partikel, solcher Nanoobjekte, zurzeit noch sehr schwierig. Da der Masse hier anscheinend eine geringe Bedeutung zukommt, können die üblichen gravimetrischen Messverfahren zur Bestimmung der Exposition gegenüber Nanopartikeln nicht sinnvoll eingesetzt werden. Zur Messung von Nanoobjekten werden stationäre Geräte eingesetzt, die die Partikelanzahl bzw. die Oberflächenkonzentration der Nanopartikel in der Luft am Arbeitsplatz bestimmen. Dabei handelt es sich jedoch um eine sehr kostenintensive und sehr aufwendige Messtechnik. Hinzu kommt, dass bei Messungen gezielt hergestellte Nanoobjekte für industrielle Zwecke nicht von Nanopartikeln aus anderen Quellen zu unterscheiden sind. Sind Ausdünstungen von Laserdruckern und Kopiergeräten gesundheitsschädlich? Laserdruck und Kopiergeräte können geringe Mengen an Staub, flüchtigen organischen Verbindungen und Ozon emittieren. In vielen modernen Geräten entsteht heute aufgrund des technischen Fortschritts praktisch kein messbares Ozon mehr. Bei den Staubemissionen kann es sich sowohl um Papier- und Hausstaub als auch um geringste Mengen Tonerstaub handeln, wobei der Papierstaubanteil deutlich überwiegt. Toner besteht aus sehr kleinen Partikeln aus thermoplastischem Kunststoff und diese Partikel werden durch Aufschmelzen auf dem Papier fixiert. Aus arbeitsmedizinischer Sicht ist eine Gesundheitsgefährdung durch den Betrieb von Laserdruckern und Kopiergeräten am Arbeitsplatz sehr unwahrscheinlich. Bestimmungsgemäßer Betrieb und regelmäßige Wartung werden bei dieser Bewertung vorausgesetzt. Die Innenraum-Lufthygienekommission beim Umweltbundesamt stellt in ihrer aktuellen Bewertung zahlreicher Forschungsergebnisse zu Laserdruckemissionen fest, dass Laserdrucker keine spezifische Gesundheitsgefahr in Innenräumen darstellen. Sollten trotz Aufklärung im Unternehmen Ängste und Bedenken gegenüber Laserdruckern nicht ausgeräumt werden können, steht den Nutzenden mit neuen Highspeed-Tintenstrahldruckern ein alternatives Druckverfahren zur Verfügung. Und auch hier ergaben Messungen keine auffälligen Emissionen aus diesen Geräten. Gibt es gebäudebezogene Gesundheitsstörungen an Büroarbeitsplätzen? BRI, Building Related Illness, ist ein Sammelbegriff gebäudebezogener Erkrankungen, für die es klar definierte Krankheitsbilder mit eindeutigen Ursache-Wirkungsbeziehungen gibt. Es handelt sich hier zumeist um Erkrankungen des allergischen Formenkreises. Allergien sind unerwünschte und manchmal heftige Abwehrreaktionen des menschlichen Immunsystems auf Allergien auslösende Stoffe, sogenannte Allergene. Der Kontakt mit Allergenen kann bei Betroffenen unter anderem zu Atemwegs- oder Hauterkrankungen führen. Beispiele für mögliche Ursachen allergischer Beschwerden in Büroräumen sind feuchte Schäden mit Schimmelpilzbefall, Büropflanzen und duftende Kosmetika. Bei einer nachgewiesenen Allergie mit begründbarem Bezug zu Aufenthalten an Büroarbeitsplätzen sollte nach Allergenquellen gesucht und diese nach Möglichkeit beseitigt werden. Beim Sick-Building-Syndrom, übersetzt Syndrom eines kranken Gebäudes, handelt es sich nicht um eine Erkrankung im eigentlichen Sinn, sondern um eine Kombination unspezifischer, innenraumbezogener Symptome, bei denen eine Verursachung durch eine besondere Innenraumsituation vermutet wird. Symptome, die beim Sick-Building-Syndrom auftreten, sind zum Beispiel Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Hautjucken, Schleimhaut und Augenirritationen. Als wesentliche Ursache des Sick-Building-Syndroms werden nach neuen Erkenntnissen keine biologischen, chemischen oder physikalischen Innenraumfaktoren gesehen. Die Befindlichkeitsstörungen sind primär verbunden mit Faktoren aus den Bereichen der Tätigkeit, der persönlichen Disposition und psychosozialen Gegebenheiten. Ein konkreter Zusammenhang zu Schadstoffbelastungen ließ sich in zahlreichen Studien nicht nachweisen. Eine weitere Befindlichkeitsstörung, welche im Zusammenhang mit dem Aufenthalt an Innenraumarbeitsplätzen diskutiert wird, ist die multiple Chemikaliensensitivität, MCS, Multiple Chemical Sensitivity. Eine allgemein anerkannte Definition, welche Symptome zu MCS gehören, gibt es nicht. Zur Entstehung gibt es verschiedene Erklärungsmodelle, immunologisch, nerval, biochemisch, psychologisch, die aber in Studien bislang nicht bestätigt werden konnten. Es bestehen deutliche Komorbiditäten mit verschiedenen psychischen Erkrankungen. Die auftretenden Symptome werden von den Betroffenen mit einem Kontakt gegenüber verschiedenen Chemikalien und Umweltbelastungen in Verbindung gebracht. Bereits sehr geringe Konzentrationen, bei denen andere Menschen keine gesundheitlichen Schwierigkeiten haben, führten zu Beschwerden. Die MCS-Betroffenen sind häufig stark beeinträchtigt. Hier ist eine interdisziplinäre Abklärung und Therapie erforderlich. Zusammenfassend ist also festzustellen, dass gebäudebezogene Gesundheitsstörungen wie das Sick-Building-Syndrom oder die multiple Chemikaliensensitivität ganzheitlich betrachtet werden müssen. Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen sind die Wechselwirkungen zwischen gebäudetechnischer Ausstattung, Tätigkeit, Arbeitsumgebung, Arbeitsorganisation, Arbeitszufriedenheit und privatem Umfeld zu beachten. So, das war's mal wieder für diese Episode. Sämtliche relevante Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes zum Nachlesen. Vielen Dank, dass Sie unserer Podcast-Folge Krank durch das Büro, Fakten und Mythen bis zum Ende gefolgt sind. Wir hoffen, dass wir Ihnen informative Einblicke in die Zusammenhänge zwischen dem Büroalltag und der Gesundheit bieten konnten. Es ist immer wichtig zu betonen, dass viele Aspekte, die diskutiert werden, auch von individuellen Faktoren abhängen können. Anschließend möchten wir Sie ermutigen, sich weiterhin mit Ihrer persönlichen Gesundheit auseinanderzusetzen und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Egal, ob es um ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, regelmäßige Pausen oder andere gesundheitsfördernde Gewohnheiten geht, kleine Veränderungen im Arbeitsalltag können einen großen Einfluss auf Ihr Wohlbefinden haben. Wir freuen uns, wenn Ihnen diese Folge geholfen hat, einige Mythen zu entzaubern und Ihnen praktische Informationen für einen gesünderen Büroalltag vermitteln konnten. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich, Ihr Dr. Ingo Max Leibelt.